Deutschlandfunk, kontrovers.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin Dirk Oliver Heckmann. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Tja, übermorgen, da sollen sie bekanntlich in Kraft treten, die Zölle, die US-Präsident Donald Trump auf importierte Autos und auch Autoteile erheben lässt. 25% teurer sollen diese Fahrzeuge und Fahrzeugteile werden. Auch wenn es keine echte Überraschung mehr war, es ist eine schlechte Nachricht, vor allem für die deutsche Schlüsselindustrie. Das Ziel von Trump, Automobilhersteller sollen ihre Fabriken in den USA bauen, wenn sie ihre Fahrzeuge dort verkaufen möchten. Das soll Jobs sichern und die Wirtschaft in Schwung bringen. America First ist hier das Stichwort. Allerdings werden viele Teile auch für amerikanische Autos im Ausland produziert, sodass es teuer werden könnte, auch für die Verbraucher in den USA. Hinzu kommt nicht nur Kanada und andere Staaten weltweit. Auch die EU hat bereits Gegenmaßnahmen vorbereitet. Zugleich setzt man auf Verhandlungen, gut möglich aber, dass die Welt in eine Phase des Protektionismus und des Handelskriegs einmündet, mit weltweiten Folgen. Und das ist nicht alles. Trump stellt die gemeinsame Verteidigung innerhalb der NATO in Frage. Er schleift demokratische Prinzipien zu Hause und behauptet zugleich, in Europa herrsche keine Meinungsfreiheit. Wie weit her ist es mit der Wertegemeinschaft des sogenannten Westens eigentlich noch? Und was kommt da auf Deutschland, auf Europa zu? Streit um Zölle, Meinungsfreiheit und gemeinsame Verteidigung. Ist die transatlantische Partnerschaft Geschichte? Das ist das Thema heute hier bei Kontrovers. Nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Ich möchte Ihnen zunächst wie immer unsere Gäste vorstellen in alphabetischer Reihenfolge. Das ist zunächst Daniel Caspari von der CDU. Er ist Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament und Mitglied der Parlamentariergruppe EU-USA. Außerdem sitzt er im Ausschuss für internationalen Handel des EU-Parlaments. Er ist uns aus Freiburg zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Caspari.
Guten Morgen, Herr Heckmann.
Dann haben wir in der Runde Ralf Freund. Er ist Mitglied der US-Republikaner sowie der CDU, Vizepräsident der US Republicans Abroad in Germany. Das ist die Auslandsorganisation der Republikaner in Deutschland. Der Dachverband heißt US Republicans Overseas Worldwide. Und ihn begrüße ich in Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen, Herr Freund, auch Ihnen.
Hallo, Herr Heckmann.
Und aus Straßburg zugeschaltet ist Martin Schirdewan von der Partei Die Linke. Er ist Co-Vorsitzender der Linksfraktion im EU-Parlament, Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung, außerdem Stellvertreter im Ausschuss für internationalen Handel und auch Mitglied der Parlamentariergruppe EU-USA. Bis 2024 war er Co-Vorsitzender der Partei auf Bundesebene. Herr Schirdewan, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Morgen.
Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Ihre Mail 00800 4464 4464. Das ist die europaweit kostenfreie Telefonnummer. Noch einmal langsam zum Mitschreiben 00800 4464 4464 und unsere E-Mail-Adresse, die lautet kontrovers@deutschlandfunk.de. Wie immer war unser Hörertelefon schon heute Vormittag geschaltet. Hier eine kleine Auswahl.
Thomas Kruse aus Putlitz. Waren denn die Amerikaner jemals wirklich unsere Freunde? Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass wir uns gegenüber den Weltmächten selbst ermächtigen müssen. Sonst werden wir von der Geschichte zerrieben. Und wie sagte Gorbatschow schon, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
Es spricht Otto aus Dresden. Für mich ist die transatlantische Verbindung nicht gefährdet. Aber man sollte den Herrn Trump in die Schranken weisen, indem alle republikanischen Erzeuger von dem Markt aus Europa entfernt werden, damit er merkt, dass er nicht alleine die ökonomische Macht hat, um andere in die Knie zu zwingen.
Morgen, Winfried Schmidt, Graumüritz. Die transatlantische Partnerschaft war schon immer asymmetrisch. Ich erinnere an die Vorträge vom deutschen Außenminister Joschka Fischer nach dem 11. September. Auch in Rostock bei der OZ hat er das eingeräumt. Und Merkel anlässlich Wildschweinpicknick in Trinwillershagen. Wenn das nicht mehr so gewollt ist, dann geht die transatlantische Partnerschaft zu Ende.
Ja, guten Morgen, Pietz und Donau. Ich glaube, solange Präsident Trump im Amt ist, kann man das ruhig bejahen. Und hinterher wird es auch nicht zum alten engen Verhältnis USA Europa oder Germany kommen. Aber wenn Trump nicht mehr im Amt ist, wird sich zumindest atmosphärisch die Sache verbessern.
Jürgen Lippert, Berlin, guten Morgen. In Anlehnung des Sprichwortes, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, wäre ich dafür, dass man sich endlich von den USA abnabelt. Das geschieht natürlich nur mittel- bis langfristig, aber ich denke, 450 Millionen Einwohner der Europäischen Union, inklusive der Ukraine, die unbedingt da reingehört, auch in den NATO-Verteidigungsblock, bin ich dafür, dass man sich endlich von den Vereinigten Staaten abnabelt und einen eigenen Weg beschreitet, möglicherweise auch mit Kanada zusammen.
Soweit also die Meinungen und Eindrücke unserer Hörerinnen und Hörer, die uns heute Morgen bereits erreicht haben. Streit um Zölle, Meinungsfreiheit und gemeinsame Verteidigung ist die transatlantische Partnerschaft Geschichte. Das Thema hier bei Kontrovers. Rufen Sie gerne live hier in die Sendung an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Tja, ist die transatlantische Partnerschaft Geschichte? Die Frage will ich direkt an unsere Diskutanten hier im Studio, den zugeschalteten Studios stellen. Daniel Kaspari von der CDU, vielleicht Sie als Erster.
Ja, wir sehen eine massive transatlantische Partnerschaft, Herr Heckmann. Wenn man nimmt, was wir an Verteidigungspartnerschaft haben in der NATO, wo sich die Amerikaner, als es zum Beispiel nach dem Anschlag auf das World Trade Center darum ging, dass wir solidarisch sind, auch auf uns verlassen konnten. Wir haben eine riesen wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wir reden über 1.600 Milliarden Euro Handelsvolumen im Jahr. Und das jetzt wegen 50 Milliarden Euro Handelsbilanzdefizit, das ist eine große Zahl, aber wir reden da quasi über 3%, also statistisch zu vernachlässigen. Dass so ein Theater gemacht wird, ist verheerend. Und die Gefahr ist vor allem, die Amerikaner versuchen ja nicht nur uns zu schwächen, sondern sie schwächen vor allem selbst. Und mir ist vollkommen unklar, welche Strategie er damit verfolgt, wenn er sich und uns schwächt in diesem Wettbewerb mit Russland oder mit China, in dem wir doch zweifelsohne gemeinsam stehen.
Ralf Freund, die gleiche Frage an Sie, an den Vizepräsidenten der US Republicans Abroad in Germany, in Deutschland. Ist die transatlantische Partnerschaft für Sie Geschichte?
Nein, ganz und gar nicht. Man muss sich auch fragen, was meint man damit am Ende? Auf welcher Ebene am Ende? Die Administration, die gegenwärtige US-Administration natürlich, hat Vorbehalte gegen Europa, sieht dort nur ihre Eigeninteressen. Aber es ist ja viel mehr, wie Herr Kaspari auch sagt. Wir haben eine Handelsgemeinschaft mit Nordamerika. Wir haben aber auch Städtepartnerschaften. Wir haben Schülerreisen, Studentenreisen, auch wie ich beispielsweise, der in den USA studiert hat. Aber auch umgekehrt, die amerikanischen Soldaten und auch, die uns hier sehr geprägt haben. Gibt viele Ebenen, die dort betroffen sind. Und ich bin selbst auch Mitglied in der amerikanischen Handelskammer und habe dort auch Verhandlungsgespräche geführt. Das heißt, wenn man Gespräche führt auf niedrigste Art und auf niedrigste Handelsebene, würde ich mal sagen, um auch Dinge zu harmonisieren, beispielsweise im Bereich Handel, dann hat man da sehr offene Worte. Das heißt, also die unteren Ebenen, da gibt's überhaupt keine Differenzen. Das Ganze ist etwas von oben aufgesetzt worden. Man muss man auch sagen, die aktuelle Administration hat die Wahlen zwar gewonnen, aber doch nicht die Mehrheit der amerikanischen Stimmen erhalten. Und auch das amerikanische Bürger und auch der Wähler denkt
ja teilweise. Das Public Vote hat Trump gewonnen diesmal.
Ja, hat gewonnen, aber er hatte nicht die Popular Vote gewonnen. Er hat weniger als 50% der Stimmen bekommen und das war eine ganz knappe Veranstaltung gewesen letztendlich. Also man muss sehen, spricht Trump für alle Amerikaner, wenn wir also hier heute sprechen, auch für die Zuhörer, die Partnerschaft ist am Ende, für welche Personen gilt das und von wem geht das Ganze aus? Ich behaupte, die transatlantische Partnerschaft ist nach wie vor intakt, sie ist aber nur in der Breite intakt, in der Spitze, im Augenblick in der Administration gibt es dort erhebliche Differenzen.
Sie werden uns das sicherlich im Verlauf der Sendung noch ein bisschen näher erläutern können, wie da die Denkweisen und die verschiedenen Gruppierungen auch innerhalb der Republikaner in den USA eben auch funktionieren und ticken, Herr Freund. Freue ich mich drauf. Martin Schirdewan von der Partei Die Linke. Wie stabil ist aus Ihrer Sicht denn das transatlantische Verhältnis?
Naja, im Gegensatz zu meinen beiden Vorrednern habe ich schon den Eindruck, dass die transatlantische Partnerschaft mindestens massiv beschädigt wird. Ich würde sogar weitergehen in meiner Analyse. Ich habe den Eindruck, dass die Regierung Trump die transatlantische Partnerschaft auf verschiedenen Ebenen gerade zu Grabe trägt. Der Handelskrieg ist angesprochen worden, der sich ja auch sehr massiv, spätestens nochmal ab dem 2. April verschärfen wird. Sie haben die Frage der Verteidigung und damit auch eines gemeinsamen internationalen Verständnisses angesprochen. Auch da gibt es Bewegungen, die mich mindestens zweifeln lassen an der Seriosität dieser Regierung und auch an ihren Absichten. Und vor allem die dritte Dimension, das macht mir wirklich enorm zu, gibt mir enorm Anlass zur Sorge. Das ist die innenpolitische Aktivität der Regierung, die Angriffe auf die Demokratie, die dort stattfinden. Ich würde sagen, das ordnet sich alles ein in einen größeren Konflikt, nämlich um eine autoritäre Neuordnung der Welt. Und da ist die Handelspolitik natürlich ein wichtiges Instrument, aber wir erleben einen Epochenbruch und die Regierung Trump steht an der Spitze dieses Epochenbruchs hin zu einer wirklich autoritären Neugestaltung und Neuaufteilung der Welt.
Mhm. Dann nehmen wir uns das erste große Thema vielleicht mal vor in dem ganzen Zusammenhang. Herr Schildewan, Sie haben es ja gerade angesprochen, am Mittwoch, da werden diese zusätzlichen Zölle auf Autos in Höhe von 25% in Kraft treten. Donald Trump spricht von einem Befreiungstag für die USA und hat auch klargemacht, darüber werde nicht verhandelt. Herr Kaspari, wie blicken Sie in diese Woche und in die nächsten Wochen?
Ich sehe die Entwicklung mit großer Sorge, weil ja natürlich ist das ein Riesenflurschaden, wenn diese Zölle tatsächlich kommen. Dann stärken wir ja nicht nur nicht die europäische Industrie, sondern bekommen von Amerikanern eins auf die Mütze, sondern die Amerikaner schwächen sich auch selbst. Wir liefern damit oder die Amerikaner liefern damit China die Märkte auf dem Silbertablett. Und ich denke, was er auch komplett übersieht, ist, wie extrem abhängig ja auch die amerikanische Wirtschaft von europäischer Zulieferung ist. Nehmen Sie eine normale Produktion im Bereich Pharma. Es ist doch unvorstellbar, in Amerika groß Dinge zu produzieren, wenn nicht die BASF und Evonik zuliefern. Nehmen Sie das Schlüsselthema Halbleiterindustrie, wenn nicht der niederländische Konzern ASML ihre Lithografiesysteme in die USA liefert, dann wird dort überhaupt kein moderner Chip hergestellt. Nehmen Sie den Maschinenbau. Ich komme aus Baden-Württemberg. Nehmen Sie Firmen wie Trumpf und andere. Wenn die nicht mehr in die USA liefern oder wenn diese Produkte für Kunden in den USA deutlich teurer werden durch diese Zölle, dann schwächt sich doch Trump selbst. Und deswegen bin ich immer noch in gewisser Weise optimistisch, dass auch Unternehmen in Amerika selbst, und Herr Freund hat ja angesprochen, er ist zum Beispiel Mitglied in der amerikanischen Handelskammer, da muss ja auch gerade ein Sturm der Entrüstung sein. Die müssen doch ganz genau sehen, was da auf dem Spiel steht.
Ist das so, Herr Freund?
Und deswegen habe ich immer noch eine begrenzte Hoffnung, dass es am Ende doch nicht so kommt, wie es im Moment vielleicht droht.
Okay, danke, Herr Kaspari. Herr Freund.
Ja, wir machen ein gutes Beispiel. Das größte Automobilwerk von BMW weltweit ist in Spartanburg, South Carolina. Hat eine sehr hohe Fertigungstiefe, meistens sind ja solche Betriebe ja eher Montagebetriebe, das ist ganz ungewöhnlich, wird dort viel produziert, 40%, normalerweise sind es eher 25%. Dann hat man Zulieferer aus Kanada, aus Mexiko, aber natürlich auch aus der EU. Trump will ja gerade, dass diese Werke in den USA aufgebaut werden sollen. Genau das hat BMW getan, nichts anderes, und wird jetzt dafür bestraft im außergewöhnlichen Maße. Also das ist natürlich kontraproduktiv. Und auch wenn zurzeit der Wind innerhalb der US-Republikanischen Partei ein ganz anderer ist, innerhalb der amerikanischen Handelskammer, vor allem hat man einen ganz anderen transatlantischen Blick auf die Sache und ist völlig anderer Meinung. Also
zumindest das ist ja auch so, Herr Franz, wenn ich kurz einhaken darf. Ja. Das ist ja so, wie Herr Kaspari gerade auch schon sagte, dass viele Einzelteile in US-Autos verbaut werden, im Ausland produziert werden.
Mexiko,
Kanada, Sie sagen es. Das macht alles für die Verbraucher dort in den USA dann ja auch teurer. Trump verspricht zwar Steuerabschreibungen dann, allerdings nur für US-Autos oder in den USA produzierte Autos. Das Ganze könnte aber auch die Inflation dann nochmal weiter anheizen. Also weshalb macht Trump das?
Weil es beim Wähler gut ankommt. Er will gewählt werden, der Wähler denkt nicht so weit. Er sagt wunderbar, Zölle auf Auslandsprodukte, keine Zölle auf inländischen Produkte. Das ist ein ganz kurzer Gedankenweg, der dort stattfindet, dass man die internationalen Lieferketten, die Vernetzung und auch die Vielschichtigkeit der Fertigungsprozesse dort nicht berücksichtigt, ist Trump völlig egal. Ihm ging es darum, die Wahlen zu gewinnen und er will seine Agenda jetzt durchziehen.
Will seine Agenda durchziehen, ja, Martin Schildewan? Ja, bitte.
Ja, ich würde da gern einhaken tatsächlich. Also Es scheint ja kontraproduktiv zu sein, die eigene Wählerschaft zu binden, indem man eine Politik betreibt, die sich letztendlich gegen sie richtet. Also von daher, die Agenda muss ja noch eine andere Ursache haben, als jetzt die Wählerinnen und Wähler dazu zu bewegen, dass man eine Mehrheit bei der Wahl gewonnen hat, das hat er und so weiter. Sondern es scheint mir schon doch ein konzertiertes Vorgehen auf verschiedenen Ebenen, auch im Bereich Handelspolitik zu sein. Klar ist, dass wir engste wirtschaftliche Verstrickungen haben, die USA der wichtigste Wirtschaftspartner der EU sind, die Zulieferketten und so weiter sind ja gerade auch im Detail dargestellt worden, aber der Angriff erfolgt ja zum Beispiel auch im Bereich der Gesetzgebung. Also Trump ist zum Beispiel die Gesetzgebung im digitalen Sektor ein riesiger Dorn im Auge. Und das hat natürlich
die
damit
Gesetzgebung
zu tun,
in Europa.
Dass die in Europa genau das Gesetz über die digitalen Dienstleistungen, über digitale Märkte, das ist quasi sehr fortschrittlich im internationalen Vergleich und das schränkt natürlich auch die Geschäftsaktivitäten der großen US-amerikanischen Tech-Giganten in Europa ein und die beherrschen immer noch 80% des europäischen digitalen Binnenmarkts. So, die wollen einfach tun und lassen, was sie können praktisch.
Also
auch
die Googles und die Access dieser Welt.
Google, Apple, Microsoft, Amazon und so weiter, Facebook, also früher Facebook, jetzt Meta und natürlich auch X mittlerweile mit Musk. So, das ist die eine Ebene, wo angegriffen wird auf der Ebene der Gesetzgebung und dann hat man natürlich auch nochmal eine Intervention auf Seiten von Mehrwertsteuern, also steuerlicher Autonomie der Mitgliedstaaten in der EU und das wird ja von Trump auch zu Zöllen umgedeutet, die Mehrwertsteuergesetzgebung auf nationaler Ebene. Was natürlich totaler Quark ist letztendlich, aber wir sehen doch die Angriffe, die sich richten auf die gesetzgeberische Kompetenz einerseits der EU, andererseits auch der Mitgliedstaaten in Steuerfragen, bei Fragen der Regulierung von Big Tech. Und das ist viel weitreichender, als dass jetzt nur Lieferketten in der einen oder anderen Form eventuell betroffen sind von der Strafzeugpolitik.
Gut, dass Sie das Bild nochmal ein bisschen größer machen. Wir kommen zu den anderen Bereichen, denke ich sicherlich auch nochmal zurück. Aber ich will nochmal auf die Automobilindustrie zurückkommen. Trump will ja, dass die Autokonzerne in den USA ihre Fabriken aufbauen. Er hat gesagt, die Zölle, die werden zum Bau neuer Autowerke führen. Zahlen, wie wir sie noch nie gesehen haben, auch bei den Jobs. Zitat Ende. Herr Schiddewan, ist es nicht legitim zu fordern, dass in den USA produziert werden soll, was dort verkauft wird und dass nicht in Billiglohnländern wie Mexiko die Menschen ausgebeutet werden, während in den USA die Jobs abgebaut werden? Mit anderen Worten, ist das Konzept des weltweiten Freihandels nicht gescheitert?
Ja, da würde ich Ihnen zustimmen. Das Konzept des weltweiten Freihandels, so wie er zumindest in den letzten Jahren praktiziert wurde, muss als gescheitert betrachtet werden. Deswegen auch diese Wende hin zum Protektionismus in den Vereinigten Staaten. Wir sehen, dass China seinen Markt massiv subventioniert. Wir erleben leider aufgrund des Krieges in der Ukraine, dass Russland in eine Kriegswirtschaft gerät und die in Gang gesetzt hat. Auch im Übrigen führende Unionspolitiker hier auf europäischer Ebene reden davon, dass die EU in eine Kriegswirtschaft umgestaltet werden soll. Das heißt natürlich alles, dass der Freihandel, so wie wir ihn kannten, nicht mehr stattfindet. Ich habe den sowieso an vielen Stellen kritisiert, weil er zum massiven Abbau von zum Beispiel auch sozialen Rechten, Arbeitnehmerinnenrechten geführt hat.
Also hat er Menschenrechte
damit in Frage gestellt worden. Mhm. Lassen Sie mich den Gedanken bitte beenden, dann würde ich gerne den Kollegen auch
vielleicht noch einen Satz, Herr Schildewand, dann ist noch Herr Kaspar für
Nachrichten. Nein, die Kritik am Freihandel hatte ja sowieso dazu geführt, dass keine Abkommen mehr abgeschlossen wurden nach TTIP und CETA. Jetzt gibt es einen Schwenk zum Beispiel Richtung Mercosur, aber es gibt im EP, selbst bei der konservativen Fraktion, überhaupt keine Mehrheit, solche Abkommen durchzuwinken, die zum Beispiel die europäische Landwirtschaft massiv benachteiligen würden. Also von daher, der Freihandel als solcher muss als gescheitert betrachtet werden und wir brauchen Alternativen, die aber nicht im US-amerikanischen Protektionismus liegen.
Herr Kaspari, ganz kurz noch vor den Nachrichten dazu.
Ja, ich denke, bin überzeugt, das Gegenteil ist doch der Fall. Wenn wir uns anschauen, wie der Welthandel Wohlstand gebracht hat, nicht nur bei uns in Europa, sondern in so vielen Ländern auf der Welt, gerade das Wachstum von Ländern wie Brasilien, Argentinien, Indonesien wäre ja ohne Handel gar nicht möglich. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir bitte nicht jeden Morgen jetzt aufstehen und unser Handy zur Hand nehmen. Was hat Präsident Trump wieder rausgehauen? sondern wir müssen doch jetzt mal unsere eigene Agenda gehen. Wenn sich die USA abschotten, ist doch die Frage, fliegt Welthandel generell uns um die Ohren? Oder setzen wir da einen Kontrapunkt? Sagen wir eben als Europäische Union, wenn sich die Amerikaner verabschieden und ihnen die Ineffizienz verabschieden, dann machen wir das Gegenteil, sondern wir schließen eben die Abkommen ab. Und wir haben ja noch mehr Abkommen abgeschlossen, wie mit Japan, Südkorea und anderen Staaten. Und jetzt lasst uns Mercosur machen. Lasst uns mit Indonesien, eine Riesenvolkswirtschaft, ein Abkommen abschließen. Lasst uns mit den anderen Regionen auf der Welt darüber reden, wie wir dann eben effizienter uns aufstellen. Und auch da bin ich fest überzeugt, wenn wir einfach dastehen wie das Kaninchen vor der Schlange, dann wird Präsident Trump im Zweifel mit seiner Politik Erfolg haben. Aber wenn wir einfach unsere Agenda durchziehen und sagen, wir erschließen dann unseren Unternehmen schnell neue Märkte oder helfen ihnen dabei, die neuen Märkte zu erschließen, wenn eben in den USA jetzt mit Zöllen unseren Unternehmen das Leben künstlich schwer gemacht wird, ich bin überzeugt, dann werden wir eine Riesenchance haben, im Bereich Wettbewerb, im Bereich Wohlstand, im Bereich Arbeitsplätze wieder zuzulegen und auch einiges von dem nachzuholen, was in den vergangenen Jahren in Europa bestimmt versäumt wurde. Von daher, ich sehe in Trump natürlich ein Riesenrisiko, aber wenn wir einfach mal unsere Hausaufgaben machen, unsere Agenda durchziehen, sehe ich darin auch eine Riesenchance für uns.
Also was da nötig ist und wie man reagieren sollte, darüber diskutieren wir natürlich gleich noch ausführlich. Herr Freund, vielleicht nochmal aus Ihrer Perspektive ganz kurz vor den Nachrichten noch. Hat Trump nicht recht damit, dass die derzeitigen Regeln ungerecht sind den USA gegenüber?
Das kann man, lässt sich so nicht halten. Es gibt Ungerechtigkeiten, aber wir Europäer sind aber auch so ein bisschen für Freihandel, wo wir wettbewerbsstark sind, wo wir wettbewerbsschwach sind, beispielsweise Energiemärkte, Agrarmärkte, wir haben es ja eben gerade mal gehört. Aber auch Dienstleistungen sind wir sehr zurückhaltend. Amerika hat ein großes im Bereich der Dienstleistung einen großen Überschuss mit der EU und auch mit Deutschland. Ja. Also man darf das nicht nur aus der Handelssicht sehen. Es gibt auch noch andere Aspekte, die da beachtet werden müssen. Also so gesehen, denke ich mir, wie Kaspari auch sagte, wenn Amerika sich zurückzieht, das bedauere ich als Transatlantiker, aber dann sollten wir wenigstens die Lücken hier als Europa und als Deutschland auffüllen.
Matthias Pretzel hat uns eine E-Mail geschrieben, ich zitiere, seitdem Donald Trump wieder im Amt ist, macht er klar, wohin die Reise geht. Die NATO wird systematisch demontiert, Trump stellt die Beistandspflicht offen in Frage, fordert Gegenleistungen statt Vertrauen und sieht die EU nicht als Partner, sondern als Konkurrent. Europa steht mit dem Rücken zur Wand, eingeklemmt zwischen zwei revisionistischen Mächten, Russland und den USA. Wir brauchen eine eigene europäische Sicherheitsstruktur. Das ist die Meinung von Matthias Pretzel. Und Mike Gotzes schreibt uns, Zitat, die USA wollen ihre Mittel auf den kommenden Großkonflikt mit China auf den pazifischen Raum konzentrieren und das Schlachtfeld Europa in Anführungszeichen soll vor allem Sache der europäischen Partner oder nennen wir sie lieber Vasallen werden. Dafür sollen die Europäer ihre Militärausgaben massiv erhöhen und ihre militärischen Strukturen aufbauen, die auch ohne US-Beteiligung zu einem neuen Rüstungswettlauf in Europa führen und Russland als Großmacht neutralisieren. Die Meinung von Mike Gotzes. Und jetzt begrüße ich unseren ersten Hörer. Und zwar hat uns Herr Petzold aus Düsseldorf angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Petzold.
Guten Morgen.
Was ist Ihre Meinung, Ihr Punkt?
Meiner Meinung nach ist die Abwendung von Trump und den USA für Europa, für die EU ein großer Fehler, weil ich die Dominanz der Vereinigten Staaten für die nächsten Jahrzehnte auf jeden Fall sehe und die Bedeutung, die USA für Europa hat, ist nach wie vor wirtschaftlich sehr groß und ich finde es kurzfristig jetzt wegen Trump, der vielleicht schwierige Ansätze hat, die gesamte USA sozusagen in die Ecke zu stellen und zu sagen, wir können das alleine, weil ich halte das für sehr kurzfristig. Wenn man sich mal die Größe der Märkte in den USA vergegenwärtigt, die USA ist der größte Absatzmarkt für die Europäische Union und das wird auch so bleiben. Und deswegen kann die Veränderung, Wegabwendung von Amerika für Europa niemals zielführend werden.
Und was ist Ihre Idee?
Die 4 Jahre auszusitzen mit Trump und zu versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden, aber nicht auf Konfrontation zu gehen.
Okay.
Auch nicht wirtschaftlich.
Okay, Herr Petzold, Punkt ist, glaube ich, angekommen. Vielleicht Herr Kaspari dazu.
Ja, ich glaube, Herr Petzold hat genau recht mit dem, was er sagt, nämlich Unser Fokus muss klar sein, wir wollen die transatlantische Partnerschaft. Deswegen ist ja auch unsere Reaktion der Europäischen Union nicht, dass wir sofort mit massiven Gegenzöllen reagieren und hier einen Handelskonflikt weiter anheizen, sondern unsere Reaktion ist doch, wir wollen Gespräche, wir wollen eine gemeinsame Lösung, wir wollen eine gemeinsame Vereinbarung, nämlich aus der festen Überzeugung heraus, dass doch in Wahrheit, und darüber haben wir ja schon gesprochen, unsere gegenseitige Herausforderung doch nicht auf der anderen Seite des Atlantiks liegt, sondern dass die gemeinsame Herausforderung ist, was macht gerade Russland in Putin, was macht gerade Putin in Russland und Europa, wie wird hier gerade die Nachkriegsordnung zerstört, was macht China im Zweifel? Herr Petzold hat ja auch die Situation dort angesprochen und wir haben schon darüber gesprochen und deswegen ist aus meiner Sicht eben ganz, ganz wichtig, wir wollen als Europäische Union eine Lösung. Wir haben intensive Gespräche am Laufen. Es gibt auch Bereiche, wo wir den USA wehtun können, aber unser Ziel sollte bitte nicht sein, den USA wehtun zu wollen, weil wir wissen, wir schneiden uns dann ins eigene Fleisch, sondern wir brauchen gemeinsame Lösungen, gemeinsame Vereinbarungen, damit wir dann denen gegenüber bestehen können, die doch wirklich ans Grundsätzliche, nämlich Demokratie, Freiheit und andere Dinge gehen.
Autos sind ja das wichtigste Exportgut Deutschlands. 3 Millionen Autos werden exportiert pro Jahr. Das größte Abnehmerland, wir haben es gerade auch schon mal gehört, sind die USA. Da hängen hunderttausende Arbeitsplätze dran. Der Automobilverband, der sagt deswegen auch, spricht von einem fatalen Signal mit negativen Folgen, vor allem für die Verbraucher, auch in den USA. Und der Außenhandelsverband, der wird seine Exporterwartungen jetzt vor dem Hintergrund der neuesten Zölle, die diese Woche in Kraft treten, nach unten korrigieren. Die bisherige Prognose war schon bei -2,7%. Das IFO-Institut, also auch ein Wirtschaftsforschungsinstitut, das rechnet ohnehin nur noch mit einem Gesamtwachstum in diesem Jahr von 0,2%, also quasi Stagnation. Das Institut der deutschen Wirtschaft, das sagt, dass das Bruttoinlandsprodukt nach 4 Jahren Trump 1,5% niedriger ausfallen könnte. Martin Schirde, war die Frage an Sie, was würde denn ein Handelskrieg aus Ihrer Sicht bedeuten? Und stehen wir da bevor?
Ja, ich denke, der steht uns in der Tat bevor, weil Trump doch keinen Zweifel daran lässt, dass er die internationale Handlungsordnung also verändern möchte, dass eben tatsächlich die Industrie in den Vereinigten Staaten sich ansiedelt und dort Arbeitsplätze entstehen und der bereit ist, alle Mittel dafür zu nutzen, die ihm zur Verfügung zu stehen. Und das ist genau der Punkt. Wir haben nicht in der Hand, was diese Regierung entscheiden wird in den nächsten Jahren. Wir können natürlich in Gesprächen bleiben und ich halte das für richtig, das ist absolut unabdingbar. Wir sehen aber trotzdem eine eigene Verantwortung und bei allem Optimismus, dass man eventuell eine Lösung finden könnte, ich teile diesen Optimismus ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, der Wandel ist viel tiefgreifender, der sich in den USA vollzieht, aber bei allem Optimismus denke ich, dass wir eine grundsätzliche strategische Entscheidung auf europäischer Ebene zu fällen haben, nämlich in Richtung strategischer Unabhängigkeit der Europäischen Union zu gehen. Und das heißt unter anderem eben auch massive Investitionen in die eigene Industrie hier zu ermöglichen, um eben genau solche, ich sag mal, dann negativen Konsequenzen eines Handelskrieges abfedern zu können und hier die Arbeitsplätze zu halten, auch zukunftsfähig zu machen. Und das heißt eben auch tatsächlich die Schlüsselindustrien vor diesem Handelskonflikt zu bewahren.
Ralf Freund von den Republikanern. Trump sagt ja, viel zu lange hätten andere Länder die USA als ihr Sparschwein missbraucht und bestohlen. Und damit sei jetzt Schluss. Und tatsächlich ist es ja auch so, Herr Freund, dass Europa in der Tat höhere Steuern auf US-Autos als die USA auf europäische Autos erhebt. Nehmen Sie uns mit in die Denkweise der Republikaner in den USA und von Donald Trump. Ist das nicht wirklich eine Schieflage?
Also das ist eine Schieflage. Es gibt aber viele Ausnahmetatbestände, was man dazu sagen. Und dann gibt es auch Produkte, wo es eben umgekehrt ist. Man kann jetzt handelsgewichtet, kann man ganz grob sagen, die Zölle in die USA rein sind 3,5%, umgekehrt in die EU 5%. Aber da gibt es jetzt auch schon viele Kollegen von mir, die würden da jetzt vehement einkrätschen und sagen, das kann man so nicht sagen, das lässt sich nicht halten, weil es eben Ausnahmetatbestände gibt, weil das schwer zu messen ist und weil es auch zeitlich ungleich verteilt ist. Also das Ob die nackten Zahlen, die Sie angesprochen haben, in der Tat, das zeigt ein Ungleichgewicht. Man muss dann sehr viel genauer hinschauen. Und ich will auch nochmal zurückschauen. Die erste Administration Trump hat ja auch dann damals mit einem Handelskrieg angefangen, hat dann empfindliche Gegenmaßnahmen zu spüren bekommen. Man hat sich dann geeinigt auf, ich sag mal so etwas, eine Mischung. Wir kaufen von euch Sojabohnen und Energie und dann lassen wir es auch wieder gut sein. Trump hat das Problem auch, Sie haben es angesprochen, dass es der eigenen Wirtschaft gar nicht gut tut, dass es dort auch zu erheblichen Schäden kommen kann innerhalb der US-amerikanischen Wirtschaft. Aber auch die Inflation logischerweise dort anzieht. Und Trump kann nicht daran gelegen sein, in 18 Monaten sind Zwischenwahlen und dort werden immerhin alle Abgeordnete des Kongresses neu gewählt und ein Drittel des Senats.
In Zwischenwahlen aber er hat ja schon angekündigt, dass es möglicherweise zu einer Rezession kommen kann und das hat er auch in
Kauf genommen. Ja, genau. Aber das soll man sich um seine Wähler, das glaube ich schon, aber ob seine Wähler das so in Kauf nehmen, die sind ja ganz anders angetreten. Wegen Eierpreise, Energiepreise, wegen vieler anderer Art sind sie ihm gefolgt, haben seine Read My Lips, hat er gesagt, schaut mir auf die Lippen. Er hat nicht geliefert, bis jetzt noch nicht. Er ist noch nicht lange im Amt, aber er ist auf dem besten Wege, seinen, sag ich mal, politischen Kredit zu verspielen. Also da ist er auch wieder Opportunist. Warten wir doch mal ab, wenn die Wirtschaft nicht gut läuft, ob er in den Handelsgesprächen dann nach wie vor so bleibt, apodiktisch, wie es zurzeit aussieht.
Und das lief ja in der ersten Amtszeit ja auch schon mal so ähnlich. Herr Freund, Sie haben es ja gerade angedeutet, da wurde dann ein Deal herbeigeführt, Herr Kaspari. Der geschäftsführende Wirtschaftsminister Robert Habeck, der hat jetzt gesagt, dieser Tage Stärke und Selbstbewusstsein seien gefragt. Die EU-Kommission hat auch schon eine Reaktion angekündigt, die rechtzeitig, robust und wirkungsvoll sei. Wie sollte man reagieren? Hart reagieren, mit Gegenzöllen oder auf Verhandlungen setzen oder beides?
Ja, zwingend beides. Denn nochmal, was wirklich auf dem Spiel steht. Wir reden über diese unvorstellbare Summe von 1600 Milliarden Euro transatlantischem Handel. Wir wissen, ich habe es vorhin dargelegt, dass sowohl bei uns in Europa als auch in den USA wirklich die Produktion, die Arbeitsplätze massiv gefährdet werden, wenn wir die Produkte in Europa und in den USA verteuern und im Wettbewerb gegenüber China zum Beispiel schwächer werden. Und wenn wir uns anschauen, weil jetzt gerade eben gesagt wurde, ja, die europäischen Zölle auf amerikanische Autos sind derzeit höher als die amerikanischen Zölle für europäische Autos. Das stimmt. Auf der anderen Seite, das, was die Amerikaner hauptsächlich kaufen, nämlich SUVs, Pickups, das sind die Zölle der USA gegen unsere höher als unsere für deren. Das ist alles müßig, sondern im Kern, wir haben beide Seiten ungefähr 1% Zoll heute, sowohl die Amerikaner auf unsere Produkte als auch wir auf die amerikanischen Produkte. Und was jetzt Trump machen will, wird ein Paradigmenwechsel massiv sein. Und deswegen muss klar sein, wir müssen da Zeichen setzen, dass wir dort wieder Zölle erhöhen, wo es wehtut. Ich denke, die Zölle von vor 5 Jahren waren sehr gute Beispiele damals.
Harley-Davidson.
Mit den Zöllen auf Harley-Davidson, genau. Oder bestimmte Alkoholika, bestimmte andere Dinge, die wirklich wehgetan haben. Wo wir aber auf der anderen Seite sicherstellen können, dass das nicht unsere Wettbewerbsfähigkeit dann gefährdet, indem wir eben da auf Vorprodukte Zölle erheben würden, die unsere Unternehmen in Europa brauchen. Aber mir ist eben wichtig, es muss der Tag kommen, Herr Heckmann, an dem US-Präsident Trump und die Menschen um ihn herum erkennen, dass die Wirtschaft in den USA massiv leiden wird, dass es eben doch die Investoren dort auch verunsichert, weil jemand, der im Zweifel dann in den USA investiert, sich doch gar nicht darauf verlassen kann, was ändert sich als nächstes oder gibt es dann irgendwelche Exportrestriktionen, weil man nicht möchte, dass aus den USA heraus dann bestimmte Produkte in Drittstaaten weiterverkauft werden.
Vielleicht ist es ja aber auch anders, Herr Kaspari, vielleicht verlegen ja viele Firmen dann ihre Produktion in die USA, zum Beispiel auch Automobilhersteller, und lassen auch die Einzelteile dort herstellen.
Ja, das sind wir genau.
BMW macht es ja schon.
Moment, genau, da sind wir doch aber jetzt. BMW hat es gemacht in dem Lichte der Situation, dass in den USA auf der einen Seite ein großer Markt ist und man auf der anderen Seite Vorprodukte, Teile aus aller Herren Länder der Welt in die USA dann auch reinbekommt. Und Sie sehen doch jetzt, dass diese Investition in den USA massive Probleme bekommt, weil eben dann Vorprodukte nicht so schnell rein können. Und das sind doch alles Unsicherheiten. Jemand, der Geld investiert, und gerade bei großen Fabriken, da reden wir doch über Milliardensummen. Der ist extrem sensibel, was das Umfeld betrifft, was die Bedingungen betrifft und deswegen auch die Dinge, die wir da gerade erleben im Bereich Meinungsfreiheit, im Bereich Rechtsstaatlichkeit in den USA, das wird doch alles nicht dazu beitragen, dass verantwortliche Investoren mit ihrem Geld unbedingt mit wehenden Fahnen in die USA gehen.
Und Jürgen Pieper hat uns geschrieben, eine E-Mail, eine Trump-USA kann für uns weder Freund noch Partner noch Vorbild sein, sagt er. Sie vertrete keine Werte mehr. Wir werden uns abwenden und andere Partner suchen müssen, in erster Linie in Europa. Das ist die Meinung von Jürgen Pieper. Und aus Gießen hat uns unser nächster Hörer angerufen. Das ist Herr Schuh. Schönen guten Morgen. Grüße nach Gießen.
Guten Morgen, danke.
Was also ist mein, Ihr Punkt, Ihre Frage?
Mein Punkt ist die Entourage um den Herrn Trump herum. Musk und diese anderen Tech-Giganten haben eine völlig andere Vorstellung von Staat und davon, wie Staat funktionieren soll, als wir sie haben.
Inwiefern?
So, und inwiefern? Die Leute haben schon darüber nachgedacht, einen eigenen Staat zu gründen und irgendeine Insel irgendwo in einem Meer zu bauen, nur um da ihre eigenen Staatsvorstellungen durchsetzen zu können. Also weit weg von Recht und Gesetz, weit weg von dem, was wir für erstrebenswert halten. Und Geld ist Macht. Und die Leute haben unvorstellbar viel Geld und haben damit auch eine Riesenmacht. Und das wird meiner Ansicht nach viel zu wenig berücksichtigt.
Was schließen Sie daraus? Welche Konsequenz ziehen Sie daraus?
Also ich ziehe die Konsequenz daraus, dass wir erstmal zurück in der Geschichte gucken und sehen, dass wir als Europäer eigenständiger werden. Dass wir uns nicht so abhängig machen von den USA. Und in der allerletzten Konsequenz müssen wir eine Wirtschaftsänderung machen, weil die Form, die wir im Augenblick haben, ruiniert uns.
Herr Schuh, ich danke Ihnen.
Aber ganz kurz, die Geschichte mit den USA kurzfristig auf Distanz gehen und abwarten, was passiert. Also meine Fantasie ist, dass der Trump der erste Präsident der USA wird, den man aus dem Amt herausjagt. Wegen seines Verhaltens.
Ja gut, das werden wir abwarten müssen, ob das dazu kommt. Es gab ja schon Amtsenthebungsverfahren, zwei ja sogar, die gescheitert sind. Herr Schuh, ich danke Ihnen für den Anruf aus Gießen und ich gebe das gerne in die Runde rein. Vielleicht als erstes Herr Schirde war, der war schon länger nicht mehr dran.
Ja, vielen Dank, Herr Heckmann. Ja. Ich finde, dass Herr Schuh dann wirklich wichtigen Punkt anspricht, nämlich den, er hat es bezeichnet als Entourage, die sich um Trump herum gebildet hat und er hat die Tech-Giganten und einflussreichen Unternehmer wie Musk und so weiter angesprochen. Es ist ja tatsächlich so, dass wir gerade, und da teile ich die Analyse von Herrn Schuh, dass wir tatsächlich gerade erleben, wie die Vereinigten Staaten sich von einer Demokratie in eine Oligarchie umwandeln. Und das teilweise schon auch korrupte Züge trägt, wenn man sich ansieht, wie Trump da eine Werbeshow für Tesla vom Weißen Haus macht oder dass verschiedene Firmen der Leute, die er um sich geschart hat, natürlich auch Staatssubventionen und so weiter erhalten. Also das ist schon alles wirklich fatal, die Entwicklung. Und es gibt Leute, die mittlerweile davon reden, auch anerkannte Faschismusforscher, dass da ein Technofaschismus entsteht. Und das ist wirklich etwas, wo wir nicht mit dem Prinzip Hoffnung agieren können, so wie ich das ein bisschen bei dem Kollegen Kaspari herausgehört habe, sondern wir müssen eine klare politische Antwort geben. Erstens auf die Zölle, die verhängt werden, muss natürlich mit Gegenzöllen reagiert werden. Trump versteht nichts weiter als eine Sprache der Stärke, also muss die EU sich entsprechend auch stark machen. Gleichzeitig braucht
aber das hat Herr Kaspari auch so gesagt, dass es eine Doppelstrategie braucht, wenn ich ihn richtig verstanden habe.
Genau, das hat er gesagt, aber das Problem wird nicht weggehen, sozusagen, wenn wir nicht in der Lage sind, wirklich zu verstehen, was da gerade passiert, meiner Ansicht nach. Und deswegen gehe ich da in meiner Analyse eben auch weiter und sage, wir brauchen wirklich die strategische Unabhängigkeit in dem Sinne, dass wir zum Beispiel in eine Energieunabhängigkeit investieren, in digitale Infrastruktur, um eben von diesen großen US-amerikanischen Unternehmen unabhängig zu werden, in unsere Industrie. Und das sind die Aufgaben, vor denen wir stehen als Europäische Union. Darüber müssen wir ganz gründlich nachdenken, wie das aussehen kann.
Also ein europäisches
kann,
Google aufbauen beispielsweise oder ein europäisches Facebook.
Ich finde, ehrlich gesagt, das klingt immer so ein bisschen lustig, aber ich finde, das ist richtig. Ja, ich meine das auch tatsächlich ernst und ich verstehe das auch von Ihnen ernst. Das ist tatsächlich notwendig, dass wir alternative digitale Strukturen aufbauen, die sich nicht in den Händen dieser Oligarchen befinden, die sich den US-amerikanischen Staat einverleiben und die Welt unter sich neu aufteilen. So, das ist doch klar. Und dann braucht es eine europäische Antwort und warum nicht ein öffentliches europäisches soziales Netzwerk?
Ralf Freund von den US-Republikanern, Technofaschismus habe ich mir gerade notiert als Stichwort von Herrn Schirdewan. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören?
Naja, es ist was dran, aber natürlich ist es nicht, dass Trump sich wie so eine Marionette steuern lässt. Trump hat seine Agenda und hat dann die Leute um sich geschart, die diese unterstützen. Also das ist ja nicht so gewesen, dass er dahin gedrängt wurde, sondern er hat sich die Leute ja selbst ausgesucht. Und ich will auch sagen, innerhalb der US-Republikanischen Partei gibt es ja jede Menge Abgeordnete, die das ablehnen, die zwar den Trump-Kurs grundsätzlich unterstützen, aber diese unsägliche Verquickung, da hat der Schirdewan natürlich völlig recht, die ja nicht demokratisch legitimiert ist, dass es dass da Grenzen überschritten werden oder es drohen zumindest Grenzen überschritten zu werden, das ist ja offensichtlich.
Aber das nützt ja nichts, wenn die Republikaner, wenn sie sagen, es sind nicht alle da auf Linie, wenn da wenig zu vernehmen ist, oder?
Das ist wohl wahr. Also im Augenblick sind ja alle ein bisschen benommen. Also einmal die US-Demokratische Partei, von denen kommt nicht sehr viel. Innerhalb der US-Republikanischen Partei tut sich auch nicht sehr viel. Und wenn einer mal widerspricht, dann sind es ehemalige gewesen wie Mitt Romney oder jetzt Mitch McConnell, die am Ende ihres politischen Lebens stehen und potenziellerweise auch nicht mehr wiedergewählt werden müssen, die dann nochmal sich artikulieren. Aber im Augenblick ist es richtig, ist da wenig zu hören auf einer Ebene tiefer, auf der Arbeitsebene oder auch auf der militärischen Ebene. Ich durfte einen Vortrag zuhören von dem Oberkommandierenden Vier-Sterne-General NATO hier in Europa und Afrika, Christopher Donoghue. Der spricht eine ganz andere Sprache, was Verteidigungspolitik angeht, als was man so offiziell von der amerikanischen Administration derzeit hört. Also die Arbeitsebene und auch die Sachebenen eine Stufe tiefer, sprechen schon ein bisschen anders. Also das gibt einem zumindest, auch in Richtung Herrn Schirdewan, gibt einem so ein bisschen Hoffnung. Ich meine, man sollte nicht alles nur auf Prinzip Hoffnung setzen, da bin ich völlig bei Ihnen, aber man glaubt, man sollte eine lange, lange Tradition, sollte man da nicht hoffnungslos aufgeben.
Daniel Caspari von der CDU, die EU-Kommission hat ja schon in der Schublade Gegenmaßnahmen, Sie haben es ja auch gerade schon erwähnt und fordert, dass es eine Doppelstrategie geben muss, auf der einen Seite reagieren mit Gegenzöllen, aber auch verhandlungsbereit sein und Verhandlungen führen. Ein Vorschlag über das, was bisher schon entschieden worden ist, ist eine Digitalsteuer zu erheben, nämlich Tech-Firmen zu besteuern, die amerikanischen großen Tech-Firmen wie Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Instagram. Ist das eine Option für Sie?
Na gut, unabhängig davon, dass wir sowieso über das Thema Mindeststeuer dringend sprechen müssen, wäre das bestimmt eine der härtesten und letzten Optionen. Aber auch da gilt, lassen Sie uns doch schauen, und Herr Schirdewan hat doch da die richtigen Stichworte genannt, wie schaffen wir es in vielen Bereichen unabhängiger zu werden und gerade im Bereich IT. Man ist in Europa doch heute schon nicht darauf angewiesen, seine Daten bei Microsoft abzulegen als kleines, mittleres oder großes Unternehmen, wo wir nicht wissen, wer hat da wie Zugriff drauf, sondern wir haben in Europa tolle Firmen, auch da wieder bei uns in Baden-Württemberg, ohne da Werbung zu machen, was im Moment die Schwarzgruppe aufbaut für mittelständische, für große Unternehmen. Wenn man sich umschaut, es gibt nicht den Zwang an diese Abhängigkeit. Und ich spüre schon, dass viele Unternehmen sich in diesen Tagen Gedanken machen, wie können sie ihre Abhängigkeit von den USA lösen. Und das hat eben auf der einen Seite zu tun, wie kann man seine Handelsströme breiter aufstellen. Darüber haben wir schon gesprochen mit Handelsabkommen mit Drittstaaten. Wie kann man sich aber auch in seiner IT unabhängiger machen von amerikanischen Unternehmen. Wie gesagt, da tut sich auch viel und ich wünsche mir, dass hier die Europäische Union mit Initiativen von Ursula von der Leyen wie dem CHIPS Act zum Beispiel offensiver vorangeht, dass wir unser Forschungsrahmenprogramm im Haushalt weiter stärken und genau in diese Bereiche weiter reingehen. Und am Ende muss da auch gelten, unser Angebot muss dann besser sein, nicht unbedingt das andere über künstliche Zölle teurer, sondern unser Angebot muss besser sein. Und ich nochmal, ich bin fest überzeugt, wenn Sie gerade, Herr Heckmann, mit Vertretern von Unternehmen sprechen, die sehen doch die Situation in den USA wirklich mit Sorge. Nicht nur, was droht da an Zöllen und Handelseinschränkungen, sondern sind meine Daten sicher? Wie kann ich meine Daten doch vielleicht in Europa eigenständiger abkapseln?
Auch ein soziales Netzwerk beispielsweise, das von europäischen Mitteln, durch europäische Mittel getragen ist?
Ja, beim Netzwerk ist doch der Punkt, der alle hat, wo alle eingetragen sind, der liegt erstmal vorne. Aber auch da, wir haben ja schon Regeln angelegt bei uns in Europa im digitalen Dienstleistungsgesetz zum Beispiel, wo wir eben Monopole auch aufbrechen können oder wo wir dann zumindest Zugänge anbieten müssen. Es kann ja dann zum Beispiel sein, dass auf die Datenbank mit allen Kontakten von Facebook man auch über eine europäische Plattform zugreifen kann. Sowas ist angelegt. Aber auch da, ich bin immer noch dafür in dieser Situation, wo uns die Amerikaner das Leben schwer machen, wo Präsident Trump ungerechtfertigt Zölle erhebt und anderes. Ja, da müssen wir mit Gegenmaßnahmen drohen und die im Zweifel auch verhängen. Aber immer das Ziel muss sein, eine Lösung zu finden und nicht den Konflikt weiter eskalieren zu lassen. Und wo es im Extremfall dann auch um sowas geht, muss man sich Gedanken machen, was wir in Europa machen. Aber ich bin da fest überzeugt, das müssen private Anbieter machen. Da haben wir ganz, ganz viele. Und ich sage nochmal, ich spüre extrem viel Aufwind, gerade in dem Bereich, weil immer mehr sich doch wirklich aktiv von den Amerikanern abkoppeln wollen. Wir uns auch in anderen Bereichen von China und anderen Regionen unabhängiger machen wollen. Und genau da setzt doch die Europäische Kommission einen Schwerpunkt. Wie schaffen wir es, den Binnenmarkt zu stärken, Wettbewerbsfähigkeit bei uns weiter voranzubringen? Ja.
Ich möchte Ihnen zwei Mails noch vorlesen. Herr oder Frau Hofmann hat uns eine WhatsApp geschrieben. Zitat: Europa sollte sich mit Kanada und Mexiko und vor allem mit dem afrikanischen Kontinent zusammentun. Wir sind mehr in jeder Hinsicht. Das amerikanische Zeitalter ist vorbei. Das ist die Meinung von Herrn oder Frau Hofmann. Und Jörg Fittkau hat uns eine E-Mail geschrieben: In Ansehung fehlender natürlicher Ressourcen greift die Maßlosigkeit und der Wahnsinn um sich. Trump und seine seltenen Erden sind dafür das beste Beispiel. Deshalb gibt es auch keine Partnerschaft mehr. Davon ist Jörg Fittkau, unser Hörer, überzeugt. Und aus Hamburg hat uns unser nächster Hörer angerufen. Das ist Herr Onur. Schönen guten Morgen, Herr Onur.
Guten Morgen.
Wie blicken Sie auf das ganze Thema?
Also ich bin so ein bisschen enttäuscht von unserer Politik hinsichtlich dessen. Ich meine, wir haben jetzt Fracking-Gas-Verträge abgeschlossen, wo man jetzt Milliarden oder ich weiß jetzt gar nicht die Summen, das sind die utopische Summen, mit denen normale Bürger überhaupt nichts anfangen können. Und wenn wir jetzt Geld aus Deutschland nach Amerika transportieren, dann darf es ja auch gerne auch wieder zurückfließen. Ich kann aber auch natürlich verstehen, dass Trump halt in der Hinsicht wirtschaftlich denkt und wenn er mit Musk an einem Tisch sitzt und Musk ihm sicherlich sagt, du hör zu, ich möchte in Amerika lieber meine Teslas verkaufen anstatt Volkswagen oder BMW, dann würde er ganz klar sagen, okay, ja, dann machen wir einfach die Zölle ein bisschen hoch und danach kannst du deine Teslas hier verkaufen. Aber ich finde, das sollte dann so ein bisschen Konsequenzen haben. Ich meine, mit Amerika, da sollte man sich nicht anlegen. Das haben auch schon einige Hörer, Anrufer und so mitgeteilt. Da gebe ich auch vollkommen recht. Ich glaube, mit Amerika sich schlecht zu stellen, das wäre überhaupt nicht gut
und
für
was
uns.
Was ist Ihre Vorstellung?
Meine Vorstellung ist eigentlich, dass wir hier eine Abfrage in Deutschland stellen müssen. Wir müssen alle Firmen erstmal abstottern. Ich meine, ich weiß es nicht, ob es schon mal getan wurde und gucken, was brauchen die Firmen und was ist eigentlich die Entwicklung? Also wo stehen wir eigentlich in der künstlichen Intelligenz? Und ich meine, mittlerweile ist es auch so, dass eigentlich alles von überall bezogen werden kann. Ich habe jetzt überhaupt gar keine Aktien drin, zu sagen, okay, wofür brauchen wir Amerika eigentlich jetzt wirklich? Nur zum Exportieren wäre eigentlich ziemlich einfach. Dann könnten wir zumindest feststellen, okay, was haben wir? Aber wenn wir jetzt auch beispielsweise was importieren müssen, dann wären es andere Sachen. Aber ich finde halt, dass die Politik bei bestimmten Sachen schon im Vorwege Dinge klarstellen muss, um auch klar zu machen, okay, wir können jetzt nicht hier zum Beispiel, es gab mal ein Holzlieferungsproblem, ich glaube, das war so zur Corona-Zeit, wo Holz extremst in die Höhe geschossen ist. Ja, und sowas darf halt einfach nicht passieren. Und davor müssen dann halt Firmen bewahrt werden, weil ich meine, da sind ganz viele, ja, und ich finde halt, hier muss einmal die Abfrage gestellt werden.
Das heißt, Sie meinen, Ihr Vorschlag ist sozusagen die Antwort, wenn man Gegenreaktionen, also Gegenzölle erhebt, dass man da erstmal checkt, auch in der heimischen Wirtschaft, worauf seid ihr angewiesen, worauf kann man verzichten? Herr Onur, das ist ein guter Punkt, den gebe ich vielleicht direkt mal weiter, Herr Onur, mit Ihrem Einverständnis an Herrn Kaspari. Passiert das, Herr Kaspari?
Ja, wir beklagen uns ja so häufig zu Recht über die vielen Berichts- und Dokumentationspflichten, die unsere Firmen haben. Aber dank dieser Pflichten haben wir einen sehr guten Überblick, welche Produkte, welche Vorprodukte wir woher bekommen. Und genau auf der Basis versuchen wir ja auch jetzt bei den Gegenzöllen eben genau die Produkte in den USA zu treffen, die man eben auch woanders bekommen kann. Produkte, die man dann eher nur in den USA bekommen kann und die unsere Unternehmen brauchen, sollen von diesen Zollerhöhungen weitgehend ausgelassen bleiben. Und genau deswegen versuchen wir das zu machen. Und dieser Datenbestand, den Herr Onur hier anmahnt, den haben wir zum Glück ganz gut.
Okay, Herr Schildewan, das können Sie so bestätigen?
Naja, der Herr Onur weist ja richtigerweise darauf hin, dass wir unsere Industrie zukunftsfit machen müssen. Wenn zum Beispiel seltene Erden, künstliche Intelligenz und so weiter angesprochen wird. Und da haben wir natürlich Probleme derzeit in Europa, weil einfach erstens vorkommen, es gibt welche in Schweden und auch in Finnland, aber nicht so häufig vorkommen im Bereich der Europäischen Union. Und in der Ukraine, exakt. Ich bin übrigens massiv irritiert von der Meldung, dass Trump jetzt mit Russland ein Abkommen abschließen möchte. Das passt ja ganz wunderbar auch zu der Frage der internationalen Sicherheit und der Verlässlichkeit der Vereinigten Staaten und der NATO, so wie wir sie hier diskutieren. Aber okay, anyway, ich wollte ja auf Herrn Onur antworten. Das heißt, ich glaube schon, dass wir tatsächlich die Frage der Zukunftsfähigkeit unserer Industrie auch mit abfragen müssen. Da haben wir noch Defizite, weil einfach zu wenig tatsächlich in zum Beispiel künstliche Intelligenz, Forschung und Entwicklung derzeit investiert wird, das europaweit. Da muss was verändert werden. Und die Frage, wie die hiesige Wirtschaft, Industrie, auch Landwirtschaft und so weiter im internationalen Handelswettbewerb bestehen kann, stellt sich sowieso jetzt nochmal verschärft. Und da glaube ich, dass es sehr klug ist, von sektorenspezifischen Gesichtspunkten auszugehen und dann entsprechend die Sektoren auch zu unterstützen. Und da will ich nochmal sagen, dass Freihandelspolitik als solche keine Antwort ist an dieser Stelle, wenn man sich Mercosur das Abkommen, das Freihandelsabkommen ansieht.
Mercosur, das ist das Freihandelsabkommen Proteste. Mit, müssen Sie doch mal gut erst kurz erklären vielleicht.
Ja, Brasilien, Argentinien, ja. Anderen großen, wichtigen lateinamerikanischen Volkswirtschaften. Und das Problem, was darin besteht, ist tatsächlich, dass zum Beispiel in Frankreich, aber auch in Polen es massive Vorbehalte gibt, weil die landwirtschaftlichen Sektoren in der EU und da, wo sie von besonderer Relevanz sind, wie eben in Frankreich und auch in Polen, massiv benachteiligt werden.
Das heißt, Herr Schildewan, die werden nicht massiv benachteiligt. Reden Sie doch bitte nicht diese Fake News ständig nach.
Herr Kaspari, dann überzeugen Sie doch bitte Ihre Parteigenossen aus Frankreich in Ihrer Fraktion, dass die auch zustimmen, weil ich glaube nicht mal in Ihrer Fraktion gibt es eine Mehrheit für dieses Abkommen. So, von daher sind das keine Fake News, sondern das sind reale Besorgnisse auch und Bedürfnisse der Landwirtschaft in Europa, dass sie einen besonderen Schutz braucht, wenn solche Abkommen abgeschlossen werden, bevor irgendwelches billiges Fleisch oder irgendwelcher billiger Mais hierher transportiert und importiert wird und damit die hiesige Landwirtschaft vor Herausforderungen gestellt wird, die sie nicht beantworten kann. So, das sind keine Fake News, das sind reale politische Prozesse und es ist auch gut, dass wir das miteinander hier austragen können, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, dass es da unterschiedliche Positionen gibt.
Dafür gibt es ja kontrovers natürlich.
Ja, genau, aber genau zu dem Punkt, Herr Heckmann, dieses Mercosur-Abkommen hat für die Landwirtschaft einige Herausforderungen und Risiken, auf die Herr Schildewan und andere immer wieder darauf hinweisen und die ich auch gar nicht wegreden möchte. Aber wir reden auch für die Landwirtschaft über Riesenchancen und die kommen in der öffentlichen Debatte komplett zu kurz. Nehmen Sie den ganzen Bereich Milch, Milchprodukte, nehmen Sie Wein und andere Dinge. Nehmen Sie die Tatsache, dass wir als Europäische Union einen Handelsbilanzüberschuss von rund 6 bis 7 Milliarden Euro mit landwirtschaftlichen Produkten im Jahr haben. Das heißt, auch unsere Landwirtschaft unter dem Strich profitiert von Handel. Und wenn wir dann davon sprechen, dass ja auch Herr Schildewan immer wieder darauf hingewiesen hat, dass wir uns unabhängiger machen müssen, dann nehmen Sie die ganze Rohstofffrage, was wir an Zugängen bekommen, exklusive Zugänge an Rohstoffen, gerade auch an diesen knappen Rohstoffen in Ländern wie Brasilien und Argentinien über das Abkommen. Wie wir es eben schaffen können, uns unabhängiger zu machen vom im Moment quasi ja Monopol Chinas in diesem Bereich durch das Mercosur-Abkommen. Wie wir unseren Automobilherstellern Märkte öffnen, wo im Moment riesenhohe hohe Zölle sind, dass wenn das Leben in den USA schlechter wird und schwieriger wird, dass dann eben wir andere Märkte eröffnen. Da hat dieses Abkommen Riesenchancen und deswegen gibt es natürlich bei jedem Abkommen, Herr Schedewan, und Herr Schedewan, Sie wissen das ganz genau, immer kleine Teile und die benachteiligt sind, die zusätzlichen Druck bekommen. Das wissen wir ganz genau. Deswegen ist ja auch für die Landwirtschaft zum Beispiel vorgesehen, im Bereich Rindfleisch bis zu 1 Milliarde Geld, um mögliche Schäden abzufangen, wenn sie denn wirklich kommen.
Also das
und zum Zweiten aber unter dem Strich ein Riesenvorteil. Und wir haben doch jetzt eine Stunde lang diskutiert, vor welchen Herausforderungen wir stehen und dass wir dringend engere, andere Partnerschaften
brauchen. Das ist ein großes Feld, die Freihandelsabkommen, die jetzt noch verhandelt werden, die anstehen. Da werden wir wirklich intensiv drüber diskutieren, auch in den nächsten Wochen und Monaten hier im Deutschlandfunk. Ich möchte aber Herrn Ellermann zunächst die Gelegenheit noch geben, sich einzuschalten. Der hat uns nämlich aus Osnabrück angerufen. Herr Ellermann, guten Morgen auch Ihnen. Was ist Ihr Punkt, Ihre Frage bitte? Na, der Herr Ellermann scheint wieder aufgelegt zu haben oder ist mal kurz auf Toilette gegangen. Dann geben wir den Ball doch weiter an Ralf Freund hier in der Runde von den US-Republikanern und ziehen das Bild vielleicht noch mal ein bisschen weiter auf, Herr Freund. Bisher war ja immer von dem Westen die Rede und da wurde auf das gleiche Wertefundament abgehoben. Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat. Jetzt ist Trump dabei, demokratische Errungenschaften zu schleifen zu Hause, greift die unabhängige Justiz an, will nicht kommerzielle Sender wie NPR oder PBS schleifen, gängelt Medien, die sich nicht fügen, Stichwort Golf von Amerika. Haben wir eigentlich noch das gleiche Wertefundament in Europa und in den USA, Herr Freund?
Also ganz plakativ gesprochen, hätten wir das nicht. Und ich betone immer wieder, mit dieser US-amerikanischen Administration und auch mit diesen handelnden Personen. Es wird meiner Ansicht nach auch nochmal eine andere Regierung geben, nicht notwendigerweise die US-Demokraten, aber vielleicht auch mal auch andere US-Republikaner, die dann dort das Sagen haben werden. Wir haben ja heute da schon bedenkliche Sachen gehört, dass Trump vielleicht sogar eine dritte Amtszeit denkt, was natürlich dann die völlige Demontage der amerikanischen Demokratie bedeuten würde.
Das wäre aus Ihrer Sicht schon so, ja?
Ja, also wenn das dann so ist, dann glaube ich, dann können wir uns hier alle, glaube zu dritt haben wir, auch wenn wir politisch ein bisschen andere Meinungen haben, ich glaube, im Demokratieverständnis liegen wir sehr stark überein, wenn ich mal so für alle anderen mitsprechen darf, das wäre dann schon ein schwerer Schlag. Also da muss man schauen, wird da die Rechtsstaatlichkeit wirklich abgebaut oder sind das nur stramme Worte oder wird einer wie Elon Musk zum Beispiel, der jetzt unglaubliche Probleme mit seinem Firmenimperium hat, sind solche Personen politisch betrachtet Eintagsfliegen oder werden die dauerhaft ihren Fußabdruck, der nicht demokratisch legitimiert ist, in transatlantischen Beziehungen einfließen
lassen. Das heißt, Herr Freund, Sie sehen jetzt noch keine große Gefahr für die demokratische Struktur in den USA derzeit, mit den jetzt schon eingeleiteten Schritten
nicht? Es wird an den Rändern gesägt. Kollegen von AP dürfen nicht mehr ins Weiße Haus. Es gibt ja viele andere, die dort kritisiert werden. Wir bekommen auf einer Sicherheitskonferenz in München, gibt der Vizepräsident, liest uns die Leviten in Anführungsstrichen und sagt, wir hätten hier keine Vielfalt und Meinungsfreiheit in Europa. Das ist nicht Thema eine Sicherheitskonferenz, dass uns der Vizepräsident sagt, was wir zu tun zu lassen haben. Ich sehe die Gefahr vielmehr, dass die amerikanische Administration dort ihre Agenda von 2025 durchziehen möchte.
Und das ist diese Agenda der rechtsnationalen Think Tanks.
Exakt, ganz genau. Und es gibt ja verschiedene Strömungen der US-Republikanischen Partei. Wir zählen uns hier in Deutschland zu einer Strömung, die die Grand Old Party repräsentiert, also die alten Republikaner in dem Verständnis der Präsidenten George Bush Senior, George Bush Junior und beispielsweise Ronald Reagan. Die haben nicht viel zu melden in den USA.
Ja, wo sind Europa, Sie?
Ne? Wo sind Sie? In Europa sieht das schon ein bisschen anders aus, muss man dazu sagen. Ich habe es vorhin eingangs besprochen. Also da ist noch ein Diskurs im Gange. Wir werden schauen müssen, inwieweit dieser Demokratieabbau vonstatten geht. Ich glaube aber, die Checks and Balances der USA ist stark genug und da habe ich nur mehr als das Prinzip Hoffnung, sondern auch ein paar administrative Gründe, dass es auch so dabei bleiben wird. Aber man muss die Sache aufmerksam verfolgen.
Ich will die Frage gleich auch an die beiden anderen Diskutanten stellen, aber wir haben Herrn Ellermann in Osnabrück wiedergefunden. Herr Ellermann, schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Was ist Ihr Punkt, bitte?
Ja, also das Thema der Sendung ist ja, ob das Verhältnis sozusagen noch zu retten ist oder zerstört ist. Und ich gucke mal ganz gerne bei mir selber. Und ich finde das halt sehr ambivalent, alles, was die Trump-Administration oder er selber halt auch sagt und macht. Aber der Punkt bezogen auf uns, Da finde ich, hat er absolut einen Punkt. Und was jetzt die Aufrüstung angeht oder die Befähigung zur Selbstverteidigung angeht, das geht jetzt ja, also es wäre ja, denke ich mal, ohne ihn halt auch nicht passiert, beziehungsweise das ging in der Biden-Administration ja dann auch erst los, nachdem nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Und da würde ich halt auch sagen, ja, sonst wäre wahrscheinlich auch nichts passiert.
Das heißt, Sie meinen also, der Druck, den Donald Trump immer auf die Europäer ausübt, auch was Verteidigung angeht, ist durchaus auch in einer gewissen Hinsicht heilsam?
Ich gehe jetzt nochmal weiter zu dem Punkt Steuern, weil ich weiß nicht mehr, wer von Ihnen das davor gesagt hat, also es ist schließlich gleich der Kreis, wer von Ihnen das vorher gesagt hatte, aber da war so ein bisschen in der Rede, ja, da muss man dann mal gucken, was dann am Ende wirklich dabei rauskommt, weil ja dann irgendwie vielleicht auch das seinen eigenen Leuten schadet und dann sind irgendwie Mütter am Wein und vielleicht wird das dann ja alles irgendwie auch gar nicht so schlimm. Und für mich lese ich da schon wieder so heraus, dass das, dass man das halt einfach gar nicht so ernst nimmt. Das wird dann am Ende gar nicht so, so ernst, so schlimm werden. Und ich würde sagen, diese Punkte bezogen auf Deutschland oder Europa, die sind durchaus relevant. Und dann würde ich, also wie gesagt, ich gucke mal gerne bei mir selber und dann würde ich halt sagen, dann würde ich mich halt vielleicht hinstellen, sagen wir mal März in seiner Antrittsrede in den USA und irgendwie sagen, du hast recht, wir haben uns hier in der Hängematte das gemütlich gemacht und das ist scheiße von uns gewesen, Verzeihung. Und genau, wir müssen jetzt halt mal irgendwie die Hacken hochkriegen oder so. Und was ich aber immer daraus höre, ist halt diese abfällige Haltung gegenüber Trump, die man natürlich, ne, der
Abbau der Administration, was gerade schon alles gesagt wurde, überhaupt, also das ist ja wirklich eine Katastrophe. Aber es hat eben auch diese andere Seite, die sich auf uns bezieht. Und ich finde, wie gesagt, da sollte man anders mit umgehen.
Guter Punkt, Herr Ellermann. Vielen Dank für Ihren Anruf aus Osnabrück. Gebe ich mal direkt weiter an Herrn Kaspari. Ist da was dran?
Können Sie dem was abgewinnen? Bei dem einen Punkt ist doch wirklich klar was dran, dass uns die Amerikaner schon seit 20, 25 Jahren, seit George Bush Junior, seit über Obama, dann Trump 1, Biden, immer wieder gesagt haben, wir müssen im Bereich Verteidigung eigenständiger werden. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Debatten, die wir hatten 2017, als in Deutschland versucht wurde, die letzte große Koalition zu bilden, wo wir als CDU massiv schon investieren wollten in die Bundeswehr und wir große Schwierigkeiten hatten, sowohl Grüne als auch FDP und dann die SPD waren dazu kaum bereit. Das rächt sich jetzt massiv und deswegen, da werden wir schnell unsere Hausaufgaben machen und ich bin extrem dankbar, dass hier die Bundesregierung jetzt auch ein klares Zeichen für Deutschland und ganz Europa übrigens gesetzt hat, weil auch die Europäer, die Partner im Baltikum teilweise ja an unserer Untätigkeit und unserer Zögerlichkeit in Deutschland in den letzten Jahren verzweifelt haben.
Und weil das nicht passiert ist, dann nennt Donald Trump die Europäer Schmarotzer. Hat er recht?
Ja, in gewisser Weise hat er da schon recht und deswegen ist doch auch so wichtig, dass wir die Hausaufgaben endlich machen und die Mehrheiten jetzt endlich auch in den Parlamenten dafür bekommen haben. Aber zum Zweiten gilt halt auch, dieses Trump-Bashing ist auch nicht förderlich, aber wenn jemand halt schon jede kritische und unbequeme Frage als Fake News bezeichnet oder wenn jemand eben, wie es angesprochen wurde, Journalisten von AP aus dem Weißen Haus verbannt, wenn sich jemand jetzt quasi sagt, wenn Rechtsanwälte bestimmte kritische Organisationen oder Bürger vertreten, dann sei das unpatriotisch. Da habe ich dann schon Sorgen auch um das Thema Demokratie. Und die Frage wird sich ja stellen, Herr Freund ist darauf eingegangen, da ist die Grand Old Party, die republikanische Partei, die Trump in Teilen übernommen hat, aber wo ja auch viele Mitglieder da sind und viele Funktionsträger da sind, die das alles wie wir eher kritisch sehen. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie eben intern diese wirklich ja doch jahrhundertealte Demokratie in den USA mit Präsident Trump in den nächsten 4 Jahren umgeht. Und diese Partnerschaft, die wir transatlantisch haben, Heckmann, ich halte die für so stark und stabil, die wird sich nicht von einer Präsidentschaft zerstören lassen. Da kann man einiges kaputt machen, ja, aber man kann die nicht komplett zerstören.
Herr Schirdewan, unser Hörer, Herr Ellermann, sprach von einer abschätzigen Haltung gegenüber Trump hier aus Europa heraus. Können Sie diesem Eindruck was abgewinnen?
Er tut zumindest alles dafür zu irritieren. Das ist so. Das erzeugt natürlich eine Reaktion. Aber wenn man sich anguckt, was Trump, was seine Administration jetzt umsetzt, und Sie haben ja die Frage der Demokratie beziehungsweise der Demokratiegefährdung angesprochen, Herr Heckmann. Also was mich insbesondere wirklich besorgt, ist der Angriff auf den Staat. Die Entlassung quasi von Beamtinnen und Beamten, die notwendig sind für das Funktionieren eines Staates, das Schließen von Agenturen, von Behörden, auch ganze Ministerien, die in Frage gestellt sind. Wir sehen Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz.
die sich noch wehrt, die gegen die Verordnungen, die präsidialen Verordnungen auch teilweise vorgeht. Und wir sehen Angriffe auf die Unabhängigkeit der Medien. Das alles ist im Grunde genommen und dann noch garniert mit Menschenrechtsangriffen, willkürlichen Verhaftungen von Studierenden und so weiter in den letzten Tagen. Das ist alles irgendwie aus dem Lehrbuch der extremen Rechten. Und Herr Freund hat ja angesprochen, dieses Projekt 2025, und das scheint da umgesetzt zu werden. Natürlich wird das Konsequenzen für die US-amerikanische Demokratie haben. Alles andere wäre, glaube ich, naiv. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass tatsächlich dort eine autoritäre Oligarchie entsteht. Das ist meine Ansicht derzeit, die auch von Forscherinnen und Forschern in den USA geteilt wird. Ich habe jetzt jüngst gelesen von Jason Stanley, aber auch von Timothy Snyder, die USA verlassen werden, anerkannte Forscherinnen und Forscher,
nach die Kanada,
in Richtung Kanada gehen. Kanada gehen, ja. Exakt. Und dazu kommt, also neben diesem Umbau und dem Durchsetzen der ökonomischen Interessen dieser Oligarchie, natürlich dann auch damit verbunden ein Angriff auf die internationale Nachkriegsordnung, eine Missachtung der Vereinten Nationen, der Welthandelsorganisation, der Weltgesundheitsorganisation und so weiter. Die Welt ist eine andere mit der zweiten Trump-Administration. Und da hat der Herr Ellemann recht. Darauf muss natürlich Europa auch reagieren, weil ich den Eindruck habe, dass wir...
Und auf der anderen Seite gibt es, pardon, Herr Schülewan, wenn ich da kurz einhaken darf, auf der anderen Seite gibt es auch massive Kritik von Seiten der USA, von Seiten von Trump und Vance, dem Vizepräsidenten, die sagen, in Europa ist die Meinungsfreiheit in Gefahr. Sie heben darauf ab, dass Demonstrationen in der unmittelbaren Nähe von Abtreibungskliniken teilweise verboten sind, dass Hass und Hetze im Netz strafbar ist, gelöscht werden muss und verfolgt wird. Herr Kaspari, haben wir denn noch das gleiche Verständnis von Meinungsfreiheit und Demokratie?
Genau die Frage stellen wir uns doch im Moment alle, Herr Heckmann. Und das, wie unterschiedlich vorgegangen wird, sehe ich mit großer Sorge. Nehmen Sie eben die Eingriffe, Herr Freund hat berichtet von dem Beispiel des AP-Journalisten, der nicht mehr ins Weiße Haus darf, dass überhaupt die Eigenverantwortlichkeit der Journalisten, wer ins Weiße Haus darf, jetzt beschränkt wird und das Weiße Haus, also die Trump-Administration selber, entscheidet, welche Journalisten dürfen womit rein. Wenn wir sehen, dass Präsident Trump in seiner ersten Amtszeit ja auch zum Beispiel ein Dekret gegen Twitter erlassen hat, wo Twitter dann damals, also der Ex-Vorgänger, aufgefordert wurde, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen oder zu unterlassen, was ja auch alles Eingriffe sind. Und deswegen ist so meine Sorge, dieser Eindruck von Willkür, der da bei vielen entsteht, dieser Druck, der auf staatliche Institutionen, Herr Schirdewan hat den Druck auf Gerichte und andere staatliche Institutionen angesprochen, der da entsteht. Und da sind wir wirklich nochmal in der Situation, wir haben in den USA eine jahrhundertelange Tradition von Rechtsstaatlichkeit, von Demokratie, von Freiheitsdrang. Ich habe auch den Eindruck, da gerät im Moment einiges ins Ungleichgewicht, aber ich habe dennoch hoffentlich viel Grund zur Annahme, dass irgendwann die Gegenbewegung auch einsetzt und dass sich auch Präsident Trump in seiner Stärke und mit seiner geballten Energie, mit der er immer vorgeht, nicht alles erlauben können wird. Und auf diese Gegenreaktion, jetzt im Bereich Wirtschaft zum Beispiel, im Hinblick auf die Zölle in den nächsten Tagen, bin ich sehr gespannt.
Werden wir sehen, Herr Freund, also, haben wir noch das gleiche Verständnis von Meinungsfreiheit, Demokratie?
Also nochmal, welche Ebene meinen wir? Mit der aktuellen Administration, da sehen wir große Differenzen. Aber ich wollte nochmal den Begriff des Schmarotzertums nochmal erwähnen. Vance, er sagte das, Trump sagte das. Da muss man aufpassen. Herr Kaspari sprach immer von unserer eigenen Stärke. Ich glaube, das sollten wir hier nicht vergessen. Strategisch, militärstrategisch ist USA America first, nicht America alone. Amerika betreibt 1000 Basen weltweit. Große Logistikketten laufen über Deutschland, laufen über ganz zentrale Einrichtungen. Ohne uns kann er das auch nicht machen. Das heißt, er hat nicht nur Macht über uns, wir haben auch Macht und Einfluss zumindest über ihn. Also er wird relativ schnell merken, dass er da an Grenzen stößt, wenn er nochmal große logistische Herausforderungen wie beispielsweise Afghanistan, aber auch andere Länder des Mittleren Nahen Ostens bewerkstelligen will. Das kriegt er nicht ganz hin. Also wir Europäer sollten uns in der Tat auf unsere eigenen Stärken besinnen, auch die Deutschen, aber nicht ganz vergessen, dass wir auch eine gewisse Macht haben, im Handel sowieso, weil Europa ist größer als die USA, was die Bevölkerung, möglicherweise auch was das Sozialprodukt, da rechne ich jetzt auch mal die anderen europäischen Länder mit hinzu, angeht. Also das, glaube ich, gibt uns Hoffnung, dass wir hier heute nicht nur unsere Sorgen ausdrücken, aber auch unsere Hoffnung und auch unsere Stärken betonen sollten.
Und in zwei Sätzen vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, Herr Freund, wenn Sie auf Ihre Partei gucken, die Republikaner, was geht Ihnen dann so durch den Kopf im Jahr 2025?
Also ich erkenne viele Teile nicht mehr wieder, mit was für einer Selbstverständlichkeit man sich diesem aktuellen Mainstream hingibt. Und wir erleben es auch leider auch von den US-Demokraten, dass wir jetzt im Silicon Valley, dass dort die immer sehr, sehr, sehr republikanisch kritisch waren. Und man sollte eigentlich erwarten, dass jetzt so ein Präsident, der jetzt so ein Hauruck-Präsident geworden ist, dass man den noch mehr ablehnt und dass man stattdessen viel mehr auf den zugeht und sich dem auch andient. Das ist für
aber
mich
Sie bleiben
also
dabei, Sie bleiben Republikaner.
Ich bleibe Republikaner mit Leib und Seele, ja.
Mit Leib und Seele. Ja, das war eine interessante Diskussion. Streit um Zölle, Meinungsfreiheit und gemeinsame Verteidigung. Ist die transatlantische Partnerschaft Geschichte? Darüber haben wir diskutiert hier im Deutschlandfunk in Kontrovers mit Daniel Kaspari von der CDU, mit Martin Schirdewan von der Partei Die Linke und jetzt gerade zuletzt nochmal gehört mit Ralf C. Freund, Vizepräsident der US Republicans Abroad Germany. Meine Herren, danke für diese Diskussion auch. Ne, Dank natürlich an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Mitdiskutieren, fürs Zuhören. Am Mikrofon war Dirk Oliver Heckmann. Nach uns die Sendung Umwelt und Verbraucher. Bis zum nächsten Mal.